die Erinnerung von den Ankündigungen von Rahel auf Folie. Aber das wisst ihr ja schon. So, da ist noch was anderes. Aber da weise ich jetzt gar nicht drauf hin, das ist viel zu viel. Ich wollte dahin. So, die Fußballfans wissen, was gestern gelaufen ist. Ich weiß nicht, wer das Bild zuordnen kann. Es handelt sich um das Spiel Hannover gegen Werder gestern. Und am Ende des Spiels gab es dann noch so eine Situation, über die dann gestritten wurde. Und zwar bekam der Torschütze von Hannover, der das 3:2 gemacht hat, bekam der eine rote Karte, weil er zu doll gejubelt hat, weil er sein Shirt ausgezogen hat und dann auch noch auf den Zaun geklettert ist und da mit den Fans gejubelt hat. Und in dem Regelwerk des Fußballbundes, des Deutschen Fußballbundes, da heißt es dann auch, Achtung, jetzt kommt ein Zitat, zwar ist es einem Spieler erlaubt, seiner Freude nach einem Treffer Ausdruck zu verleihen, doch darf der Torjubel nicht übertrieben werden. Das steht so im Gesetz. Und wenn er übertrieben wird, das bedeutet also Shirt ausziehen und auf die Barrikaden springen und jubeln, dann gibt es eine gelb-rote Karte. Das ist jetzt der Einstieg für mich in diese Predigt. Und zwar, das ist ja so eine Regel, wo man sich fragt, ist das eigentlich schwachsinnig oder ist das übertrieben oder ist das einfach nur um irgendwie, ja, die Macht des Schiedsrichters zu festigen oder vielleicht die Spieler auch so ein bisschen zu gängeln oder so. Die meisten Kommentatoren haben gestern bei dieser roten Karte auch gesagt, im Radio oder in der Sportschau, wo es auch immer war, die haben gesagt, das ist alles regelgerecht entschieden worden, aber völlig schwachsinnig. Da waren sich eigentlich soweit alle einig. Und manchmal kann man ja das Gefühl haben, wenn man es mit Geboten oder Spielregeln oder mit bestimmten Anweisungen zu tun hat, dass die einfach nur Schikane sind oder Gängelung sind oder uns irgendwie zwanghaft in so eine Enge treiben wollen. Und es ist so, dass wir uns in einer Predigtreihe befinden über die Bundesschlüsse Gottes. Und wenn ich jetzt von Spielregeln, von Geboten, von Anweisungen spreche, dann könnt ihr schon ahnen, um welchen Bund es sich jetzt handelt, nachdem wir den Bund mit den ersten Menschen, mit Adam angeschaut haben, mit Noah, mit Abraham und dann einen Ausflug gemacht haben in die Bedeutung des Bundes überhaupt, jetzt der Mosebund. Und im Mosebund finden wir tatsächlich viele, viele Anweisungen und viele, viele Gebote und auch Verbote. Und wenn man auf die stößt, wenn man jetzt zum Beispiel die Bibel mal in die Hand nimmt und man liest ab 2. Mose 20 oder man liest 3. Mose oder man liest 4. Mose oder man liest 5. Mose, dann stößt man auf ganz, ganz viele solche Erläuterungen, wie das Leben als Gemeinschaft funktionieren soll. Ganz berühmt, die meisten oder eigentlich alle, denke ich mal, hier sind vertraut mit den 10 Geboten, die 2-mal wiederholt werden, im 2. Buch Mose und im 5. Mose. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Und was ist die Bedeutung für uns heute von solchen Anweisungen? Es gibt einen Vers im Neuen Testament, mit dem ich so auch einsteigen will in das Inhaltliche. Da könnte man denken, dass das Gesetz im Alten Testament, dass diese Gebote, dass die hinfällig geworden sind, wenn man das so abwertend liest. Johannes 1, Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgetan. Jetzt ist es so, dass hier wurde oft eine Abwertung des Alten Testaments herausgelesen, wurde gesagt, ja, das Gesetz ist ja durch Mose, aber die Gnade und die Wahrheit durch Jesus. Also müssen wir das Alte Testament im Grunde genommen zu den Akten legen, jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Und es ist auch wirklich eine ganz alte Tradition, die bis zurückreicht in die Antike. Ein Mann namens Markion, schon im 2. Jahrhundert, hat gesagt, das Alte Testament brauchen wir gar nicht. Darauf verzichten wir. Und es gibt auch Tendenzen am Ende des Lebens von Martin Luther, wo eine starke Abwertung des Jüdischen und der Juden insgesamt in seinem Denken und seinem Leben war, wo er wirklich auch antisemitische Töne und antijüdische Gedanken verbreitet hat. Wenn wir das so verstehen, dass das Gesetz von Mose war also schlecht, die Gnade und Wahrheit aber von Jesus, also gut, dann haben wir etwas in diesen Vers hineingelesen, was da nicht drinne steht. Da steht nämlich nicht aber drinne. Es ist also kein Kontrast, es ist auch keine Abwertung, sondern es ist einfach nur eine Überragung des Gesetzes. Das Gesetz ist gut und heilig und es bleibt gut und heilig. Die Anweisung, die Anordnung Gottes, die hat er aus Gnade seinem Volk geschenkt, aus Gnade seinen Menschen gegeben, damit sie wissen, wie man dem Chaos im eigenen Leben entgegentreten kann und wie man nicht völlig im Chaos versinkt, wenn man als Gemeinschaft zusammenlebt. Deswegen hat Gott diese Anordnungen, von denen viele im Alten Testament sind, gegeben. Die sind gut, die sind heilig, die sind wertvoll, die helfen uns, die sind dafür da, uns in einer funktionierenden Weise das Leben im Alltag zu erleichtern. Dafür sind die da. Also das Gesetz von Mose, okay, das ist gut und wichtig. Und dann die Gnade und die Wahrheit durch Christus ist einfach noch leuchtender, einfach noch grandioser. Das ist das Verständnis dieses Verses. Nicht aber eine Abwertung des Alten Testamentes. Man kann sich ja vorstellen, wie aktuell das ist. Deswegen reite ich da so ein bisschen drauf rum jetzt. Wenn ich denke an die Zusammenschlagung des Rabbiners in Berlin jetzt gerade, vor anderthalb Wochen oder vor zwei Wochen, wo ein Rabbi in relativ jungem Alter zusammengeschlagen wurde, und zwar aus antisemitischen, antijüdischen Erwägungen. Und sowas gibt es ja auch immer wieder, dass Juden auch heute, auch in Deutschland, schrecklicherweise wirklich Angst haben, ihre Kippa in der Öffentlichkeit zu tragen oder so etwas. Und deswegen halte ich das für unglaublich wichtig und für unglaublich aktuell, dass wir uns ganz genau überlegen, an welcher Stelle werten wir das Alte Testament, allein der Name schon alt, als ob es vorbei wäre, an welcher Stelle werten wir irgendwie dieses Alte Testament ab, den ersten Teil der Bibel und auch das Jüdische ab. Es ist so, von der Geschichte her in Deutschland war das einer der Gründe, wirklich auch theologisch, der Begründungen, warum sich Christen beschämenderweise sich nicht eingesetzt haben für Juden im Dritten Reich. Weil sie gesagt haben, die Juden haben ja Christus ans Kreuz genagelt. Das ist übrigens völliger Quatsch, völlig falsch, denn es waren die Römer. Aber diese Begründung hat man wirklich auch genommen und hat gesagt, Jesus wurde von Juden ermordet, das Alte Testament ist ja alt, also ist es zu vernachlässigen. Und also brauche ich mich auch nicht für meinen jüdischen Nachbarn, der jetzt wirklich gerade irgendwie Hilfe braucht, brauche ich mich für den nicht einsetzen. So läuft die Begründungskette bis in unsere Zeit hinein. Und das möchte ich aufzeigen und da möchte ich gerne darauf hinweisen, dass der Bundesschluss mit Mose, der Bund mit Mose und den Israeliten am Sinai, dass der nach wie vor höchste Bedeutung hat, nach wie vor außerordentlich aktuell ist und wichtig ist und für uns eine Blickerweiterung ist. Er ist nicht hinfällig und auch die Gesetze und die Gebote, die da drin stehen, auch die sind nicht hinfällig und nicht überflüssig. Deswegen, je mehr wir das verstehen und je mehr du das auch als Einzelner verstehst, desto mehr kann das eine heilsame Erfahrung für dich sein, eine Stabilisierung deines Lebens sein, eine Vertiefung sein deiner Heilserfahrung in Christus. Der Umfang des Mosebundes, das möchte ich gerne hervorheben als nächstes, das war für mich selber nochmal eine Entdeckung in der Vorbereitung. Der Umfang des Mosebundes ist wirklich enorm. Der startet in 2. Mose 20, Vers 1 und da können wir die Worte lesen und Gott redete alle diese Worte. Und was kommen dann für Worte? Dann kommen, wir nennen sie die 10 Gebote, aber eigentlich sind es die 10 Worte. Und Gott redete alle diese Worte. Damit startet dieser Bundesschluss mit Mose und Israel am Sinai. Und der Abschluss, wir sind im 2. Mose, dann gehen wir zu 3. Mose, dann gehen wir zu 4. Mose. Das sind auch nochmal dicke Bücher mit vielen Inhalten, geschichtlichen Rückblicken, Anordnungen, Anweisungen, wie das Beziehungsleben funktioniert, das Rechtsleben, wie man moralisch, ethisch ein funktionierendes Leben führen kann, viele, viele, viele Dinge. Und dann kommen wir zu 5. Mose 28, Vers 69 und da ist erst der Abschluss. Also es sind fast 4 Bücher in denen der gesamte Mosebund beschrieben wird und geschlossen wird. Dies sind die Worte des Bundes, den der Herr dem Mose geboten hat, mit Israel zu schließen, im Lande Moab, neben dem Bund, den er mit ihnen geschlossen hatte, am Horeb. Zwei Berge, beziehungsweise ein Berg, der Berg Horeb und das Land Moab, das sind zwei Orte, an denen dieser Bund geschlossen wurde. Was beinhaltet jetzt dieser Bund? Der ist einmal nach dem Bild eines altvorderen Vertrages, nach dem Muster, also nach so einem Abkommen gestaltet. Das ist also ganz interessant, aber das möchte ich jetzt nur erwähnen, dass das ein bekanntes Verfahren war. Ein Oberherr hat mit seinen Vasallen, mit seinen Knechten ein Bündnis geschlossen. Und so ähnlich sind die ganzen Mosebücher aufgebaut. Also das ist total faszinierend, wenn man sich für Archäologie interessiert, wenn man sich für altvorderorientalische Kultur interessiert. Absolut faszinierend zu erkennen, dass in der Bibel diese Musterformulare mitverwendet werden. Das Gesetz des Mose. Da sind Reinheitsgebote dabei, da sind Essensgebote dabei, Beziehungsgebote. Wie soll man in einer Gesellschaft mit Verbrechen umgehen? Es sind insgesamt, jetzt sind die Mathematiker gefragt, 613 sogenannte Mitzvot, das ist Hebräisch, das geben wir wieder mit Weisungen oder Geboten, die in diesen Büchern enthalten sind. 613, so jedenfalls die jüdische Zählung. Die 10 Gebote sind noch extra. Diese 613 Weisungen bestehen, die spiegeln wieder die 248 Glieder des menschlichen Körpers, so die jüdische Überlieferung. Nach jüdischer Denkweise besteht der Körper aus 248 Gliedern. Und diese Gebote spiegeln auch wieder 365 Tage des Jahres. Das ist, also wenn man zusammenzählt, 365, 248, worauf kommt man dann? Stimmt die Rechnung? Stimmt. 613. So, was damit ausgesagt wird, ist Folgendes. Dein ganzer Körper, der Körper bist du, dein ganzes Sein, alles wird berührt von Gottes Gegenwart und von Gottes Willen und von Gottes Wunsch, dich zu führen und zu segnen und zu leiten. Dein ganzes Leben, dein ganzer Körper. Und das Zweite ist, jeder Tag des Jahres, 365 Tage, jeder Tag der Woche, der Sonntag, wir haben heute Sonntag, der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, jeder Tag ist durchdrungen von Gottes Gegenwart und von Gottes Willensabsicht und von Gottes Reich und von Gottes Herrschertum in deinem Leben. Das heißt, Gott umfasst dein Leben ganz, Zeit und Raum. Das ist faszinierend, das ist jüdisches Verständnis dieses Mosebundes. Und wenn wir noch ein bisschen mehr Zahlenspiele machen, jetzt können sich nochmal alle Mathematiker freuen, wir haben das hebräische Wort für Gesetz hier stehen, das heißt Tora. Und im Hebräischen ist es so, dass jeder Buchstabe von dem hebräischen Alphabet gleichzeitig für eine Zahl steht. Und wenn du jetzt mal dieses Wort Tora anschaust, dann muss man mal gucken, welche Zahlen sind das. Das Tav steht für 400, das Waf für 6, das Resh für 200, das He für 5. Das sind die hebräischen Buchstaben. So, wenn du das jetzt zusammenzählst, kommst du auf 611. Ha! Zwei fehlen noch. Welche zwei sind das? Und zwar zählt das Judentum die ersten beiden Sätze der 10 Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. 1. Und 2. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Zählt es als 2 Extragebote. Und das ergibt dann wieder 613. Ist ein bisschen Zahlenspiel, ein bisschen Spielerei ist das. Aber die Juden lieben das, so ein bisschen spielerisch an die ganze Sache ranzugehen. So das Gesetz zu verstehen, so den Mosebund zu verstehen. Er umschließt alles, Zeit und Raum. Und wir kommen wieder auf diese 613. Das ist faszinierend. Und wie das hinkommt und wie das verstanden wird. Die 248 sind Gebote und 365 sind Verbote. So versteht es der Mosebund. alles von dir, dein ganzes Leben, Zeit und Raum gehören Gott. Das ist die Aussage. Das ist das, was der Mosebund in einer noch stärkeren Weise uns mitteilt, im Gegensatz zu den Bündnisschlüssen, die wir vorher hatten. Gott ist ein Gott für das ganze Leben, für dein ganzes Leben. Es ist nicht so, dass du das Religiöse abspalten sollst und sagen sollst, ja, ich habe ein Berufsleben, ich habe ein Familienleben, ich habe ein Freizeitleben, ja, und ich habe ein religiöses Leben. Und jedes ist irgendwie getrennt voneinander, so denken wir ja, so denke auch ich. Ich muss das auch irgendwie jongliert kriegen, meine verschiedensten Bereiche, in denen ich lebe. Aber manchmal denken wir auch zu abgespalten und manchmal passt es nicht zusammen. Dann merken wir, ja, das geistliche Leben, die Verbindung mit Gott, beißt sich mit dem Familienleben oder so. Oder es passt nicht zusammen. Und was uns das Gesetz von Mose sagt, ist, es gehört alles Gott. Dein ganzes Leben. Gott ist ein Gott des völlig Normalen. Er ist nicht ein Gott für einen bestimmten abgespalteten Bereich in deinem Leben. Nicht nur religiös, nicht nur Sonntag, sondern das ganz Normale, das ganz Alltägliche soll Gott gehören. Ein Gott für immer, ein Gott für alle Tage und für alle Fragen. Ein Gott des Alltags. Es ist ja verrückt, dass man überhaupt das Wort Alltag hat. Eigentlich wurde das ja nur erfunden, weil es einen Sonntag gibt. Aber Sonntag ist eben auch sozusagen Alltag, in dem Sinne, dass es auch Gott gehört, aber alle anderen Tage eben auch. Das Normale wird durch Gottes Gegenwart und Willen in unserem Leben heilig. Durch sein Wesen in uns wird es heilig. Wir lernen im Normalen zu unterscheiden durch die Gebote und durch die Anordnungen. Und wir lernen, ein Gespür dafür zu kriegen, was ist jetzt in meinem Leben sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Jeder Tag ist von Gott durchdrungen und kann mir zeigen, das ist jetzt gut, das ist jetzt böse. Und das ist jetzt hilfreich und das ist jetzt nicht hilfreich. Dafür sind diese Anordnungen da. Ein Rabbiner hat mal gesagt, die Gebote Gottes sind für zankende Familien und sich gegenseitig stoßende Ochsen. Das Zitat, das habe ich also von Jens Stangenberg, der das wieder von woanders hat. Ich konnte es nicht überprüfen, ob es wirklich so gesagt wurde, aber die Rabbiner, die sagen öfter gerne mal solche Sachen. Gebote für zankende Familien und sich gegenseitig stoßende Ochsen. Für solche sind die Gebote da. Hilfe, Weisung Gottes für Leute, die in Konflikten stehen, die normal sind, die Stress haben, die überfordert sind, die scheitern, die Mut brauchen, die nicht heilig sind. Für solche Menschen sind Gottes Ansagen und Gebote. Das Alte Testament, das ist nicht gesetzlich. Es ist ja so, einige auch aus unserer Gemeinde hier, aus unserer Gemeinschaft, kommen aus einer Tradition, in der Gesetze, das Wort allein schon, oder Gebote, etwas einen ganz negativen Klang haben. Und auch für mich hat das teilweise auch einen negativen Klang. Ich will ja nicht, dass mir jemand sagt, was ich machen soll oder so. Das ist immer so ein blödes Gefühl, ne? Ich würde ja irgendwie selber überlegen, was gut ist, so, ne? Aber so ist das nicht zu verstehen. Das ist nicht gesetzlich, sondern es ist ein Bund mit Israel, eine Anleitung zum Leben zu führen, das uns hilft, menschlich miteinander umzugehen. Die Menschenrechte kommen daraus. Ganz, ganz fantastisch. Die weltweiten Menschenrechte, auf die sich ganz viele Nationen und Menschen geeinigt haben, stammen zum Großteil aus den 10 Geboten. Es ist keine Beschränkung, es ist kein Zwang, es ist keine Gängelung, sondern es ist die Ausführungsbestimmung von Liebe, von einem Gott der Liebe, der gegen Chaos angeht in unserem Leben. Die Begriffe für Gebot, ihr seht das da, die sind im Hebräischen vielseitiger als im Deutschen. Wir haben nur so Begriffe wie Gebot oder Weisung, aber hier gibt es ganz viele. Lehre, Satzung, Recht, Zeugnis, Verordnung, Grundaussage, Aussprüchung, Anordnung. Man sieht, wie liebevoll die Juden, das Hebräische Denken, wie liebevoll es mit dem Begriff Gebot eigentlich umgeht. Viel größere Wertschätzung und Vielseitigkeit. Themen der Gebote und der Verbote, das sind ganz verschiedene Themen. Gott wird im Jüdischen nicht ausgeschrieben und ausgesprochen, deswegen ist das so komisch geschrieben da. der Name für Gott. Diese Gebote betreffen zum Beispiel Gebet, Tora, Tempel, Priester, Opfer, Feste, Gelübde, Reinheitsgesetze, heiliges Gut, Erlass, Jubeljahr, Priestergebühren, Speisegesetze. Es ist ganz interessant, dass man unterscheiden soll bestimmte Speisen und die trennen soll und bestimmte Tiere sind gut zum Essen, bestimmte andere Tiere sind nicht gut zum Essen. Also alles wird da irgendwie so geregelt. Das hat auch hygienische Aspekte, das hat auch gesundheitlich-medizinische Aspekte, aber es hat vor allem den Aspekt, dass Gottes Willen aufgedeckt ist und alle Bereiche des Lebens durchdringt und dass Gott der Herr des ganzen Lebens ist. Dann aber auch Obrigkeit, Gericht, Götzendienst, Krieg, soziale, ethische Gesetze, Ehegesetze, Arbeitsgesetze und so weiter und so fort. Kann man alles nachlesen. Man denkt immer so, was soll ich damit anfangen? Aber das hat eben diesen Hintergrund. Themen der Verbote, Götzendienst, Zauberei, wieder das Geistliche, also Gott, Heiligtum, Priester, Speiseverbote und so weiter und so fort. Das sind alles unwahrscheinlich reichhaltig. Und was kann man daraus erkennen? Wenn ich 3. Mose aufschlage, dann denke ich, oh, was steht denn da alles? Was soll ich denn damit jetzt machen? Da stehen, es gibt Sündopfer, es gibt Sühneopfer, es gibt Gemeinschaftsopfer. Dann steht da, wie die alle dargebracht werden sollen. Dann steht da, der Priester soll erstmal das Fett von dem Tier wegschneiden, dann bestimmte andere Teile, dann soll das ganz verbrannt werden, dann soll aber das andere Opfer wiederum als Gemeinschaft gegessen werden. Wir können daraus ganz, ganz viel lernen. Wir können daraus ganz, ganz viel sehen, dass es darauf ankommt, zu unterscheiden zu lernen. Und dass Gott möchte, dass wir mit Gemeinschaft ihm nahen und dass wir mit einem Opfer auch ihm nahen. Wir können da ganz viel auch von Jesus erkennen. Wir können Jesus besser verstehen. Die Gebote und die Verbote, die in diesem Bereich zu sehen sind, das hilft uns unwahrscheinlich, das alles besser zu verstehen, was Jesus für uns getan hat. Okay. Dann gibt es noch die Unterscheidung zwischen allgemein gültigen Geboten im Judentum und zwischen Geboten, die von der Situation abhängig sind. Zum Beispiel gibt es ein Gebot im Mosebund, da steht, man soll aufpassen, wenn man oben auf dem Dach ist, dass man nicht einen Stein runterfallen lässt, damit ein Spaziergänger, der unten gerade lang geht, nicht getroffen wird vom Stein. Das ist zum Beispiel ein situationsgebundenes Verbot, weil das nur dann in Kulturen funktioniert, die Flachdächer haben. Das heißt also, wenn man ein flaches Dach hat, dann kann man natürlich aufpassen, dass man nicht gerade, wenn man eine Mauer baut oder wenn man irgendwas macht mit Steinen, dass da nichts runterfällt. Das heißt, dass man die Ränder, die Kanten sichert, dass die auch nicht bröckeln oder so und dass man da oben eben so ein bisschen vorsichtig ist. Das können wir in Deutschland, die wenigsten haben Flachdächer, können wir gar nicht anwenden. Aber das Prinzip dahinter, das kann uns auch helfen. Dass Gott möchte, dass wir gewisse Schutzmaßnahmen einhalten. Dass wir andere so weit wertschätzen, auch so weit achten und schützen, dass sie nicht vorsätzlich irgendwie oder einfach nur gleichgültig, dass wir unsere Vorsichtsmaßnahmen nicht einhalten. Beim Bauen oder wo auch immer. Das ist aber nicht zwanghaft. Das ist aber nicht irgendwie jetzt eingeengt. Sondern es ist einfach sinnvoll für das Leben, damit es besser geht. Soziale und politische Gesetze haben ganz viel verändert, durch diesen Mosebund. Was gilt im Neuen Testament? Ist das Gesetz aufgehoben? Das möchte ich einfach überspringen, weil ich glaube, ich habe das schon deutlich gemacht, das Gesetz ist nicht aufgehoben. Es ist aber ein bisschen differenziert zu sehen. Die Reformation hat unterteilt das Mosegesetz in 3 Bereiche. Einmal das Moralgesetz, das sind die 10 Gebote. Der Sabbat ist so ein bisschen ausgeklammert. Und das Moralgesetz, das ist ewig und allgemein gültig. Es wird genannt das Zuchtgesetz oder die Lehre von der Pflicht und Schuldigkeit aller Menschen, dessen kurzer Auszug in den 10 Geboten anzutreffen sind. Das kann man also direkt auch wirklich im Neuen Testament wiederfinden und auch in unserem Leben anwenden. Das zweite ist das Zeremonialgesetz. Da geht es um Beschneidung, Opfer, Speisegebote, Tempel, Priester, Reinheit. Das sozusagen direkt für das jüdische Volk, das Kirchengesetz kann man sagen. Dieses Zeremonialgesetz mit den ganzen Opfern und Reinheitsvorschriften, Speisegeboten, welche Tiere darfst du essen, welche nicht und so weiter, das ist in Christus aufgegriffen und erfüllt worden. Heißt das jetzt, wenn wir diese Verse lesen im 3. Mose, was ich jetzt als Beispiel gesagt habe, heißt das, wir können nichts damit anfangen? Nein, Wir können dadurch Christus viel tiefer verstehen und viel besser verstehen, was er für ein Opfer gebracht hat, was er für uns getan hat, dass er uns so sehr liebt, dass er sein Leben für uns gelassen hat, dass er in den Tod gegangen ist für mich. Das können wir erst auf dem Hintergrund des Alten Testaments und der ganzen Opfergesetze richtig angemessen verstehen. Und alle Opfer weisen auf ihn hin. Das heißt also, auch da können wir immer noch viel lernen davon, auch wenn wir diese Opfer nicht mehr bringen müssen und diese Reinheitsvorschriften nicht mehr einhalten müssen. Und das dritte ist das Strafgesetz, das Judizialgesetz, so wird es genannt, für den Staat, Umgang mit Verbrechen. Da gibt es unwahrscheinlich wertvolle, wichtige Anregungen, wie man mit bestimmten Fehlverhaltensweisen in einer Gesellschaft umgeht. Und viele juristische Paragraphen gründen sich auch auf diesem 3000 Jahre alten Gesetz, auch heute bei uns noch in Deutschland. Das weltliche Gesetz, die Polizeiordnung des jüdischen Volkes. Wir können nicht immer alles anwenden, 1:1. Es gab andere Gerichtsurteile, es gab zum Beispiel auch keine Gefängnisse im Volk Israel, es gab bestimmte Sachen nicht, daher nur im übertragenen Sinne anwendbar. Was können wir jetzt mitnehmen von dem Mosebund für uns heute? Gott ist heilig, mach mal kurz eben hier aus, weil das ist noch was anderes. Gott ist heilig, seine Heiligkeit zeigt sich in seinen Anweisungen. Gott ist auf der Erde hier bei uns, er sorgt für seine Menschen und er möchte unter ihnen wohnen, deswegen diese ganzen Opfer. Blut ist wichtig, Stellvertretung ist wichtig, Reinwaschung von Sünde ist wichtig, damit wir Gott nahen können. Der Vermittlerdienst ist wichtig, deswegen die ganzen Priestergesetze, damit wir mit einem versöhnten Gott leben können. Und Gott hat sich verbündet mit einem speziellen Volk, nämlich Israel. Und durch das Volk Israel sind ganz viele Segnungen und gute Ordnungen in die Welt gekommen. Schließlich auch die Rettung durch Jesus zu uns. Es ist heilig und gut, es dämmt Böses ein, es deckt Verfehlungen auf, enthält Weisung fürs ganze Leben. Christus allein konnte es erfüllen. Für Christen ist es kein Erlösungsweg. Das Heil kommt allein durch das Vertrauen auf Christus. Und zum Schluss ein schönes Zitat von dem Kirchenvater Augustinus. Deswegen ist das Gesetz gegeben worden, damit man die Gnade erbitte. Denn ohne Gesetz würde ich gar nicht erkennen, dass ich Gnade brauche. Die Gnade aber wurde gegeben, damit man das Gesetz befolge. Das ist eine super Zusammenfassung, ein super Satz, mit dem man sich das ganze Gesagte und Gehörte gut merken kann. Also wenn du mal das Alte Testament aufschlägst und diese Anweisungen liest, dann denk dran, dass du einen liebenden Gott hast, der dir hier ein paar Anregungen, aber auch ein paar Anweisungen gibt, wie dein Leben funktioniert und auch wie das Zusammenleben funktioniert. Amen.